wir in den letzten Wochen uns mit ein paar Sonderthemen beschäftigt haben, aus dem wunderbaren Anlass der Taufe und letzte Woche zum Thema Erntedank, wollen wir heute weitermachen in unserer Predigtreihe über den Philipperbrief. Und wir springen ein bisschen vor und schauen uns diesen Abschnitt an aus Kapitel 3, den wir soeben gehört haben. Bevor wir uns aber diese einzelnen Verse näher vor Augen führen, müssen wir uns doch auch nochmal die Ausgangslage von der Abfassung des Philipperbriefes in Erinnerung rufen. Wie war das nochmal? Wann hat Paulus diesen Brief geschrieben? Wie war da so seine Ausgangssituation? Und da erinnert sich hoffentlich der ein oder andere, ja, der Philipperbrief, das ist ein Brief, der ist für das Thema Freude bekannt, aber den hatte Paulus verfasst, als er im Gefängnis saß. Und er saß nicht nur im Gefängnis und wusste, in 2 Jahren komme ich hier wieder raus oder in einem halben Jahr komme ich hier wieder raus, sondern es war für ihn völlig ungewiss, wie es weitergeht. Er hat auch auf seine Verurteilung gewartet, die möglicherweise das Todesurteil mit sich gebracht hat. Und trotzdem hat Paulus diesen Brief geschrieben. Er hat von seiner Beziehung zur Gemeinde in Philippi auch Gebrauch gemacht, hat die Gemeinde auch durch seinen Brief Anteil haben lassen an dem, was er durchmacht. Die waren ja sehr eng miteinander unterwegs. Die Gemeinde hat ihn unterstützt, hat ihm auch einen Boten geschickt. Und dann schreibt Paulus diesen Brief und ganz anders, als man es vielleicht erwarten würde, beinhaltet der Brief aber nicht den Kummer von Paulus über das Leid, über die Not, die er im Gefängnis erfährt, sondern nein, das Thema, das sich durch den Brief hindurchzieht, das ist immer wieder die Freude. Paulus ermutigt die Philipper, sich zu freuen, an der Freude am Evangelium Anteil zu haben. Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen, das sieht man, wenn man weiß, Paulus hat diesen Brief aus dem Gefängnis heraus verfasst. Und diese Botschaft des Evangeliums gilt bis heute, dass wir Freude haben können, haben dürfen, unabhängig von den Umständen. Und das ist das, was Paulus im Philipperbrief immer wieder ausführt. Und dass diese Botschaft weiterhin aktuell ist, ich finde, das ist so gut, und auch und gerade für unsere Zeit. Diese Botschaft, die brauchen wir doch weiterhin in all den Unsicherheiten, die es gibt. Das ist und bleibt ja eine gute Frage, wenn man sagt, wo finde ich denn in dieser Zeit, in der wir leben, Freude? Ja, da gibt es einiges, worüber man sich freuen kann. Letzte Woche habe ich die Botschaft gekriegt, dass ein Kind wiedergeboren ist. Großartig, das ist schön. Aber die Freude geht dann auch wieder vorüber, wenn man sieht, dass ein neuer Krieg ausgebrochen ist. Dann ist die Freude schnell vorbei. Wo finden wir Freude in all den Umbrüchen, Veränderungen und Unsicherheiten dieser Zeit? Und wie kommen wir zu tiefer Freude? Und was hat das Evangelium uns dazu zu sagen? Mit den Versen aus Kapitel 3 würde Paulus sagen, das Evangelium zeigt uns den Weg zur Freude auf, indem wir zielorientiert leben. Es geht heute um tiefe Freude durch zielorientiertes Leben. Und wir wollen uns heute 2 Aspekte dazu anschauen. Einmal ganz tief mit der Frage, was bedeutet das denn, das richtige Ziel zu haben? Und dann geht es am Ende auch noch kurz um den Aspekt, gemeinsam unterwegs zu sein. Und der erste Punkt, das richtige Ziel zu haben, das ist so der Ausgangspunkt, wo manche schon sagen, oh, ja, das kann jetzt heute nicht mehr um Freude gehen. Das richtige Ziel haben, wie soll das denn gehen? Hast du ein Ziel, hast du ein Lebensmotto für dich? Etwas, dem du ganz stark nacheiferst und wo du sagen würdest, ja, das ist mein Ziel? Gerade die jüngere Generation steht da oft vor einem Problem und sie sind schon überfordert mit der Frage, wenn man fragt, was ist denn dein Ziel nach der Schulzeit, nach dem Studium? Wenn man am Ende einer Ausbildung steht, der Schule oder des Studiums, und man fragt, was willst du dann machen, dann überfordert das junge Menschen ganz häufig. Was soll ich denn machen? Wo soll es denn hingehen? Welches Ziel, welche Richtung will ich denn angehen? Das wissen viele junge Menschen nicht. Sie erleben da eine Spannung. In der Schule, da wurde das immer ganz klar gesagt, was sie machen müssen, was ihre Aufgabe ist. Und plötzlich sollen sie selbst diese Entscheidung treffen und ein Ziel oder zumindest eine Richtung wählen und es festlegen. Und viele fühlen sich da verunsichert und sagen, da freue ich mich gar nicht drüber. Das ist echt nervig und am liebsten wäre es doch, wenn jemand anders das für mich entscheiden könnte. Aber das ist nicht nur für die jüngere Generation schwierig, sondern das ist auch insgesamt schwer und es ist auch mühsam, ein langfristiges und tragfähiges Ziel für sein Leben zu finden. Das zeichnet sich nicht nur im Blick auf den Beruf ab, sondern das erleben wir doch auch im Bereich der Beziehungen. Das Heiratsalter steigt immer weiter, weil wir auch merken, es fällt Menschen schwer, sich festzubinden. Zu sagen, ja, das ist wirklich der Partner, mit dem ich mein Leben lang zusammen sein möchte, den ich heiraten möchte und mit dem ich durch Gutes und Schlechtes gemeinsam hindurchgehen möchte. Oder wir erleben auch im Beruflichen, dass man nicht mehr dem Beruf nachgeht, den man einmal gelernt hat, bis man die Rente erreicht hat. Sondern es gibt ganz viele Jobwechsel. Vielleicht auch, weil man mit einer bestimmten Stelle oder Position auch noch nicht sein Ziel erreicht hat, dass es immer noch weitergehen kann und auch weitergehen soll. Oder auch ein anderes Feld im Blick auf die Erziehung und die Aufgaben der Eltern. Das ist ganz spannend, welche Ziele man da hat, wenn plötzlich die Kinder älter sind. Wenn sie selbstständiger geworden sind und man dann mit dem meist auch plötzlichen Auszug der Kinder dann vor der Frage steht, welches Ziel verfolge ich denn jetzt, wo diejenigen, in die ich so viel Zeit, Kraft, Geld und Liebe investiert habe, wo sie erwachsen geworden sind. Was ist jetzt mein Ziel als Eltern? Wie und woher sollen wir denn in all den Veränderungen des Lebens eine Zukunftsperspektive bekommen, die durch alle Lebensphasen hindurch beständig ist und die uns auch Hoffnung gibt und die uns Freude bringt? Wie kann das gehen in all den Zeiten des Wandels und Umbruchs? Und ja, ich glaube, das ist nicht einfach, sich da ein Ziel zu setzen. Oftmals gilt es doch, und das ist auch gut, auf sich zu fahren, dass man auf Veränderungen auch flexibel reagieren kann. Und trotzdem merken wir in diesem Text von Paulus, dass er sich ein Ziel genommen hat, das nicht etwa gleichwertig mit anderen Zielen in seinem Leben ist, wie vielleicht der Familie oder dem Beruf, sondern er hat ein Ziel, ein Hauptziel, das leitend und übergeordnet über seinem Leben steht. Und davon schreibt er kurz vorher in Philipper 3, Vers 10, wenn er sagt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Das ist das leitende, das ist das langfristige Ziel von Paulus, was er sich für sein Leben vorgenommen hat. Nicht neben anderen Zielen, die da auch noch sind, sondern als das eine Hauptziel seines Lebens. Und das führt er zu Beginn des Kapitels auch aus, dass er diesen Wunsch hat, dass seine Lebensgeschichte mit der von Jesus verbunden ist. Dass er sagt, ich möchte ihm bis ins Sterben hinein ähnlicher werden. Und wenn man diesen Gedanken so vor Augen hat und dann dem weiter nachgeht, dann kann man auch nachvollziehen, dass man sagt, wie Paulus angesichts seiner Lebens- und Leidenssituation im Gefängnis trotzdem noch über das Thema Freude schreiben kann. Denn Paulus sagt nicht, oh, ich bin jetzt hier im Gefängnis und alle Ziele, die ich mir vorgenommen habe, die kann ich nicht mehr erreichen. Sondern er sagt, nein, dieses Ziel, Christus besser kennenzulernen, das ist mir auch jetzt noch weiterhin möglich. Auch jetzt, auch im Gefängnis und auch wenn ich mit dem Tod rechnen muss, mein Ziel bleibt bestehen. Es ist mir weiterhin möglich, Jesus besser kennenzulernen, ihm ähnlicher zu werden, meinem Ziel nachzufolgen, Schritt für Schritt. Und weil Paulus das vor Augen hat, hat er eine ganz andere Möglichkeit, eine ganz andere Gelegenheit, anders auf das zu gucken, was er erlebt. Dass er nicht sagt, ihr lieben Philippa, ich bin hier im Gefängnis und ich habe versagt. Ich habe mein Ziel nicht erreicht, ich kann doch jetzt keine Gemeinde mehr bauen. Das bringt doch alles nichts mehr, ich bin frustriert und am Ende. Sondern nein, er schaut von der Zielrichtung her auf Jesus Christus und kann durch diesen Perspektivwechsel sein Leben ganz anders verorten und weiterhin Freude erfahren. Und vielleicht hilft uns dieser Perspektivwechsel auch immer wieder. Vielleicht hoffst du manchmal bei all den Unsicherheiten, bei den Krisen und Kriegen in dieser Zeit, bei den Katastrophen, die sich ereignen, da sehnen wir uns nach einem Normalzustand. Dass wir sagen, wann beruhigt sich dieser ganze globale Chaos, in dem wir stecken? Wann hören diese Unsicherheiten auf? Wann kehren in Wirtschaft und Politik wieder Ruhe ein? Wann erfahren wir auch, dass wieder mehr Frieden in dieser Welt einzieht Und ja, wenn dann noch der Klimawandel gestoppt werden könnte, das wäre doch auch mal eine gute Nachricht. Aber ich glaube, wenn unser Ziel und unsere Hoffnung nicht ist, wie kriegen wir all das schnellstmöglich hin, dass es normal wird, sondern wenn unser Ziel ist zu fragen, ja, bei all den Unsicherheiten in dieser Welt, wie können wir angesichts all der Nachrichten, die uns Tag ein, Tag aus konfrontieren, wie können wir da fragen, wie kann ich denn in all dem Jesus Christus besser kennenlernen, dann wirft das eine ganz andere Perspektive auf die Dinge in dieser Welt. Ich glaube, dann ändert sich etwas in meinem Blick auf diese Dinge, die geschehen. Und dann merke ich, dass Christus für mich größer wird und ich entdecke, was ich Großartiges an ihm habe. Vielleicht merkst du im Persönlichen, dass Ziele in deinem Leben laut krachend oder leise schleichend gescheitert sind. Vielleicht im Beruflichen oder vielleicht in den persönlichen Beziehungen oder Freundschaften. Richtig Schmerzhaftes, was richtig wehtut. Und auch da würde Paulus aber sagen, bei allem Schmerz, so sind auch das trotzdem Gelegenheiten, dass du dich fragen darfst, bei dem, was du erlebt hast, wie kannst du Christus darin besser kennenlernen? Denn es ist doch so, erst dann, wenn unsere eigenen Möglichkeiten, wenn wir damit tatsächlich ans Ende gekommen sind, erst dann bietet sich doch die Gelegenheit, Christi Auferstehungskraft buchstäblich zu erleben. Wenn ich nicht mehr länger festhalten kann, sondern wenn ich gezwungen bin, loszulassen, dann kommt eine letztendlich nicht ganz tragfähige menschliche Hoffnung ans Ende. Aber ich komme an den Punkt und ich setze meine Hoffnung schließlich doch auf den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Und erst dann merke und erlebe ich, dass ich nicht ins Bodenlose falle, sondern dass ich weiterhin gehalten bin. Das ist das Großartige, wenn wir Jesus Christus als das übergeordnete Ziel, als den Mittelpunkt unseres Lebens, wie wir es eben gesungen haben, definieren und festlegen. Jesus als übergeordnetes Ziel, als richtiges Ziel meines Lebens. Dazu fordert Paulus auf, dazu lädt er ein. Und doch gibt es zwei Fragen, die sich mir daraus eigentlich stellen. Zum einen frage ich mich, okay, Jesus als Ziel meines Lebens, wenn ich das sagen kann, dann habe ich doch eigentlich schon ganz schön viel verstanden. Dann habe ich doch Jesus schon kennengelernt und weiß, was er für mich getan hat. Aber wie lerne ich denn Jesus darin besser kennen, wenn er mein Ziel ist? Und als zweite Frage, lohnt sich das? Haben wir denn wirklich etwas davon? Trägt dieses Ziel wirklich durch in allen Lebenssituationen und Lebensphasen? Und Paulus beantwortet uns die erste Frage von sich her und schreibt in Philipper 3, 13 bis 14, wie lerne ich Jesus besser kennen, indem er sagt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das haben wir eben schon einmal gehört, jetzt können wir es hier nochmal nachlesen und an drei Stellen merken wir, wie Paulus uns hier eigentlich aufzeigt, wie wir Jesus besser kennenlernen, wenn wir sagen, Jesus, du bist das Ziel, das übergeordnete Ziel meines Lebens. Das erste ist, dass Paulus schreibt, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Und man könnte auch sagen, Paulus sagt, schätze dich und deine Beziehung zu Jesus realistisch ein. Paulus sagt ja nicht, ich bilde mir ein, dass ich damit schon fertig bin, dass ich das Ziel schon erreicht habe, dass ich Jesus genug kenne, weil ich weiß, was er für mich getan hat. Sondern nein, ich schätze mich realistisch ein im Hinblick darauf, wo ich stehe und im Hinblick darauf, wo ich hin möchte. Paulus macht deutlich, wir sind doch alle auf dem Weg, Christus noch besser kennenzulernen. Das wäre vermessen zu sagen, ich wäre schon am Ziel. Ich habe Theologie studiert, was soll ich denn noch über Jesus besser, tiefer verstehen oder kennenlernen? Nein, ich bin nicht am Ziel, keiner von uns ist am Ziel. Und Paulus sagt, ich will mich noch viel mehr nach ihm ausstrecken, ich will noch mehr von ihm verändert werden, ihm näher und ihm ähnlicher sein. Und hier offenbart Paulus diese Sehnsucht, Jesus ganz nahe zu sein. Und das ist es, was eine geistliche Reife auch ausmacht, dass man nicht sagt, ja, ich bin halt mit Jesus unterwegs, ich kenne ihn, er ist mein Herr, sondern dass ich mich noch viel weiter danach ausstrecke und zu sagen, dieser Jesus soll mein ganzes Leben durchdringen. Das bedeutet, dass ich vor der Herausforderung stehe, ganz nah an Jesus dran zu sein, dieses ganz große Ziel, aber auch in kleine und für mich auch konkrete Ziele persönlich runterzubrechen. Aspekte auszuwählen, an denen ich ihm näher kommen will und wo ich merke, ja, da habe ich noch Sachen, die stelle ich ihm vielleicht gleich. Da ist er doch noch nicht mein übergeordnetes Ziel des Lebens. Und das braucht es auch in kleineren Schritten, weil ich dann ja erst dieses ganz große Ziel, Jesus nahe zu kommen, aufrechterhalten kann. Dass ich noch lange nicht am Ziel bin, sondern dass ich realistisch einschätze, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, sondern da ist noch ein Weg, da sind noch Schritte, die ich weiter gehen kann und wo Jesus an mir wirken und mich verändern will. Es kann sein, im Blick auf meine Geduld oder meine Emotionen, dass ich merke, ja, da habe ich Ausbaubedarf. Im Blick auf meinen Umgang mit Finanzen oder auch im Blick auf mein Gebetsleben, wo ich mich fragen kann, wie kann ich Jesus in all dem besser kennenlernen? Und wenn wir in Situationen und Lebensphasen kommen, wo wir merken, oh, da wird es brenzlig, da wird es unangenehm, dass wir dann nicht sagen, wir müssen versuchen, diese Spannung sofort aufzulösen und aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln einen Weg finden, da herauszukommen, sondern dass ich mich in gesunder Weise verorte, mich realistisch einschätze und frage, Jesus, wie kann ich dich denn jetzt in dieser Zeit und in dieser Phase besser kennenlernen? Was hast du mit mir vor und wie kann ich dir als dem übergeordneten Ziel meines Lebens folgen? Und Paulus fährt dann fort und sagt im nächsten Satz direkt, eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Paulus sagt, er will sich von diesem Fokus durch nichts abbringen lassen, auch nicht durch seine Vergangenheit, auch nicht im Gefängnis, wo er eigentlich sagen könnte, oh, ich bin schon wieder im Gefängnis für diesen Jesus gelandet, ich erleide so viel, weil ich ihm folge, jetzt reizt doch irgendwann mal, soll jemand anders Gemeinden gründen und das Evangelium verkünden, ich will nicht mehr. Nein, er lässt sich durch nichts von seinem Fokus abbringen. Er schaut also nicht zurück und vergisst, was hinter ihm liegt, was aber auch nicht bedeutet, dass er sich nicht mehr daran erinnert oder nichts daraus lernen möchte. Also Paulus schreibt von seiner Vergangenheit, er weiß sehr wohl, was ihn geprägt hat. Und am Anfang des Kapitels, da schreibt er, dass er sich auch viel einbilden könnte auf seine jüdische Abstammung, auf seine sehr gute Ausbildung und darauf, wie er damals als Jude unterwegs war und dass er das Gesetz wirklich gut eingehalten hat. Paulus schaut eigentlich zurück und sagt, Abstammung, Ausbildung, Erfolg, das sind eigentlich drei hervorragende Dinge, auf die er stolz sein kann. Aber Paulus kommt an den Punkt, dass er sagt, im Blick darauf, Jesus Christus besser kennenzulernen, da bringen mir diese Sachen nichts, sondern sie hindern mich eher. Und deshalb will ich mich nicht durch das, was war, bestimmen lassen. Weder durch das, was länger hinter mir liegt, noch durch das, was sich jetzt gerade an Schwierigkeiten in meinem Leben ereignet hat. Und Paulus vergleicht ja in diesem ganzen Abschnitt das Leben als Christ, das Nacheifern von Jesus Christus mit einem Wettlauf, mit dem Eifer eines Sportlers. Und auch da muss man sagen, ja, auch Sportler müssen, glaube ich, immer wieder vergessen, was hinter ihnen liegt. Ich habe da an Fußballer gedacht, wenn sie einen Elfmeter verschießen, dann wird ihnen das beim nächsten Spiel nochmal unter die Nase gerieben. Oh, jetzt schießt schon wieder der, schafft das diesmal, kriegt das hin. Und da merken wir, ja, das ist tatsächlich die Gefahr, daran hängen zu bleiben, dass es einen verunsichert, wenn man etwas nicht geschafft hat. Dass man Zweifel hat, die dann in einer neuen Situation hochkommen. Und das gibt es nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven. Wenn vielleicht kleinere Mannschaften einen großen Sieg einfahren, wenn darüber gejubelt wird, dann folgt darauf beim nächsten Mal oft eine Niederlage, weil ihnen der Erfolg zu Kopfe gestiegen ist, weil sie gesagt haben, ach, wenn wir das geschafft haben, gegen die guten und starken Mannschaften zu gewinnen, dann ist doch hier der Nachbarverein kein so großes Problem. Paulus sagt, wir sollen das, was war, bewusst hinter uns lassen. Egal, ob es Erfolge oder Niederlagen waren, unser Blick soll nach vorne gerichtet sein, damit wir nicht in der Vergangenheit hängen bleiben. Damit wir uns nicht von der Vergangenheit lähmen lassen oder uns auf der Vergangenheit ausruhen. Und das kann im Negativen vielleicht auch sein, dass es eine Schuld ist, ein Versagen, wohin unsere Gedanken immer wieder zurückkehren und wo wir sagen, ah, das ist nicht so gut gelaufen, ich fühle mich schlecht, wenn ich daran denke, ich schäme mich dafür und bin entmutigt. Was will Jesus denn eigentlich mit so jemandem wie mir? Nein, ich bin doch ein hoffnungsloser Fall. Ich überlasse die Arbeit lieber den anderen. Aber Paulus sagt, nein, lass zurück, was hinter dir liegt. Nicht im Sinn von, das ist egal, was soll's, sondern in der Weise, dass wir es zu Jesus bringen, dass wir es Jesus bekennen und ihn um Vergebung bitten und es dann aber auch ganz bei ihm lassen dürfen und wollen. Dass wir aber auch im positiven Erfolge der Vergangenheit loslassen. Es kann ja auch die Versuchung sein, man hat Großartiges erlebt oder erreicht und da kann man sich innerlich auf die Schulter klopfen. Man kann sich ausruhen auf dem, was war, dass man sich damit zufrieden gibt und sagt, ich habe doch so viel für Jesus gemacht. Ich habe mir ein gutes Bibelwissen angeeignet und als aktiver und vorbildlicher Christ gelebt, aber dass man irgendwann auf den Gedanken kommen kann, jetzt reicht's, jetzt fokussiere ich mich auf was anderes. Nein, wir sollen natürlich nicht alles vergessen, was hinter uns liegt. Das ist nicht gemeint. An dem Guten, was wir gewonnen haben, da sollen wir festhalten. Was ich kennengelernt und erlebt habe, was Christus mir gezeigt hat, das gebe ich nicht auf, sondern das halte ich fest. Das ist ein Schatz. Aber das, was mich doch hindert, Jesus noch besser kennenzulernen, das soll ich hinter mir lassen. Und so stellt sich die Frage, was ist es bei dir? Was musst du aus deiner Vergangenheit loslassen? Was hindert dich daran, Jesus noch besser kennenzulernen? Vielleicht sind es falsche Ziele, negative Prägungen oder Prioritäten, die dein Leben bestimmen. Vielleicht auch ein falsches Bild von Glauben oder von Frömmigkeit, was ein Christ tun muss oder wo wir vielmehr eingeladen sind, freiwillig und von Herzen unserem Herrn zu folgen durch das, was er uns vorlebt. Was hindert dich daran, geistlich weiterzuwachsen? Lass es hinter dir. Und dann als Konsequenz von diesem zweiten Punkt, konzentriere dich völlig auf das, was vor dir liegt. Richte dich voll und ganz auf das Ziel aus und stell dir immer wieder die Frage, wie kann ich Jesus besser kennenlernen? Wenn Jesus das übergeordnete Ziel meines Lebens ist, was bedeutet das für all meine Lebensbereiche? Wie kann ich mein ganzes Leben ihm unterordnen und von ihm prägen lassen? Und da merken wir, das hängt wieder mit dem ersten Punkt ganz eng zusammen. Nicht zu meinen, ich wäre schon am Ziel, sondern sich beständig auf das auszurichten, was Jesus vorgelebt und gelehrt hat. Seinen Willen zu suchen in der Bibel, mich öffnen für das, was er wirken möchte in dir und in mir durch seinen Heiligen Geist. Dafür offen zu sein, im Gespräch mit ihm zu sein und dann zu erleben, wie ich Jesus als Ziel meines Lebens Tag für Tag besser kennenlerne, weil ich mit ihm gemeinsam unterwegs bin. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist ja die Frage, wenn ich Jesus besser kennenlerne und wenn er das Ziel, das übergeordnete Ziel meines Lebens ist, ist er das wirklich wert? Trägt Jesus als Ziel des Lebens wirklich durch oder komme ich irgendwann nicht an den Punkt, wo ich sage, da kommen die Unsicherheiten im Leben und dann lässt er mich doch im Stich. Dann bin ich doch alleine da und muss mir ein anderes Ziel suchen. Wir merken, für Paulus war es das offensichtlich wert. Noch im Gefängnis redet Paulus von einem Siegespreis, den er erhalten will. Und er schreibt, es geht ihm bei dem Lauf, den er läuft, um den Siegespreis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus hat also eine Perspektive, die offensichtlich über das Leben im Hier und Jetzt hinausgeht. Er sagt, jetzt und heute schon ganz nah bei Jesus zu sein, das ist gut, aber noch besser und mein größtes Ziel ist, die Teilhabe an der himmlischen Welt zu haben. Das ist für ihn der Hauptgewinn, das ist für ihn attraktiv, darauf lebt er zu. Und natürlich, wenn du jetzt zugehört hast und dir überlegst, in welcher Situation hat Paulus das geschrieben, dann könntest du kritisch sagen, ja, dass Paulus auf die Ewigkeit fokussiert ist, das ist doch klar. Paulus sitzt doch im Gefängnis. Paulus muss damit rechnen, vielleicht hingerichtet zu werden. Viel anderes kann er nicht erwarten. Und da ist es klar, dass die Ewigkeit für ihn attraktiv wird, dass er sich darauf fokussiert. Und ja, das stimmt. Paulus hatte in seiner Situation eine ganz starke Ewigkeitsperspektive. Aber es stimmt nur zum Teil. Denn Paulus schreibt uns von einer Spannung, in der er steht. Und das hat er vorher in Kapitel 1 auch schon vor Augen geführt. Da schreibt er in den Versen 23 und 24, ich selbst bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Genau das, was wir eben festgestellt und ausgedrückt haben. Paulus sehnt sich nach einer Zukunft bei Jesus. Das ist für ihn das ganz große Ziel. Das ist attraktiv. Da will er hin. Und dann schreibt er aber einen Vers später, doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Es ist eine unglaubliche Spannung, die Paulus hier ausdrückt. Eine unglaubliche Reichweite oder zwei Pole, die gegenüberstehen, dass Paulus sagt, ich sehne mich nach der Ewigkeit, das wäre das Beste. Aber ich erkenne, dass ich hier auf der Erde was zu tun habe und das ist noch viel wichtiger. Ich bin noch wichtig für jemanden. Ich habe hier auf der Erde noch ein Ziel. Nicht nur die Ewigkeit, sondern auch die Gegenwart ist wichtig und unser Ziel. Es gibt Menschen, die mich brauchen. Und das war damals nicht nur die Gemeinde in Philippi, sondern es waren noch viele andere Gemeinden, die Paulus auch weiterhin, die sich freuen durften, dass Paulus weitergelebt und sie weiter geprägt hat. Und Paulus sagt, deshalb ist es besser, wenn ich auf dieser Erde am Leben bleibe. Und da merken wir, es ist eine wertvolle und es ist eine lohnenswerte Lebensperspektive, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Und es ist lohnenswert für unser Leben auf dieser Welt, weil wir als Christen einen klaren Auftrag, eine Bestimmung haben, weil Gott jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchte im Hier und Jetzt. Aber auch darüber hinaus haben wir ein Ziel, auf das wir zulaufen und das es ein größeres Ziel gibt, als nur auf dieser Erde unterwegs zu sein. Und da merken wir, es lohnt sich, Jesus als Ziel für unser Leben zu haben. Und ich finde es erstaunlich, was Paulus hier zusammenbringt. Ich glaube, so ein Statement hört man selten. Ein Statement, das dem Leben im Hier und Jetzt zugewandt ist und das gleichzeitig um die wunderbare Ewigkeit in Gottes Nähe weiß. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Ich glaube, miteinander erleben wir eigentlich immer entweder das eine oder das andere. Entweder man hört, boah, ich habe hier auf der Erde so viel zu tun. Also, wenn Gott wiederkommt, ne, dann hoffentlich nicht morgen. Ich kann noch nicht gehen, ich kann noch nicht loslassen. Es gibt noch so viel zu tun. Oder man hört, ach, wenn ich sehe, was in dieser Welt alles verkehrt läuft, wenn der Herr nur endlich wiederkommen würde, besser heute als morgen. Das Leben ist ein Jammertal, es ist so schwierig. Ich sehne mich danach, endlich bei Gott zu sein und diese Welt hinter mir zu lassen. Und Paulus beschreibt hier beides. Er zeigt diese Spannung auf, in der unser Leben als Christen immer steht und eine Spannung, die wir, glaube ich, jeder Einzelne nachvollziehen können, je nach Gewichtung vielleicht etwas unterschiedlich, aber dass wir beides kennen. Das Hin- und Hergerissensein zwischen einer Weltflucht, Herr, komm endlich wieder, dem Wunsch, dass das Ende bald kommen und die Katastrophen aufhören mögen und zugleich dem Wunsch, in dieser Welt und in unserem Leben doch auch noch etwas bewirken zu können. Das Leben ist doch auch schön, es ist doch auch ein Schatz und wir haben als Christen einen wunderbaren Auftrag. Und Paulus fordert hier heraus, beides gleichermaßen und ausgewogen zu formulieren. Das ist echt eine Herausforderung. Wie lässt sich das leben? Ein Leben im Hier und Jetzt, das die Augen nicht verschließt vor den schönen, aber auch vor den wirklich herausfordernden und schwierigen Dingen in dieser Welt. Und wie lebe ich eine Ewigkeitsperspektive, die wirklich attraktiv ist, aber dass ich sie nicht irgendwie beiseite schiebe und sage, das hat noch Zeit. Und ich glaube, das führt zum zweiten und zum letzten Punkt. Für dieses Ziel gilt es, gemeinsam unterwegs zu sein. Paulus schreibt dann ab Vers 15, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin Klarheit, die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Wir alle. Paulus schreibt hier plötzlich in der Mehrzahl. Und er öffnet damit, glaube ich, die einzige Perspektive, die es gibt, um diese Spannung auszuhalten. Ja zu sagen zum Hier und Jetzt, zu dem Schönen und Herausfordernden in dieser Welt und sich im Leben auf dieser Erde die Frage zu stellen, wie kann ich Christus hier und heute besser kennenlernen und gleichzeitig die Hoffnung auf die Ewigkeit bei Christus zu sein und das Ziel endlich erreicht zu haben, dass wir beides hochhalten. Und Paulus macht hier, glaube ich, klar, das schafft man nicht alleine. Das schaffen wir nur mit anderen gemeinsam. Und deshalb sind wir herausgefordert, uns gemeinsam miteinander auf dieses eine Ziel hin auszurichten. Jesus nahe zu sein in der damit verbundenen Spannung zwischen Gegenwart und Ewigkeit. Und da brauchen wir einander, wenn der eine in die eine und der andere in die andere Richtung zu kippen droht. Wir brauchen einander, um die Augen nicht zu verschließen vor dem Leben im Hier und Jetzt. Dass es gut ist, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Dass wir noch hier auf dieser Erde leben, dass wir einen Auftrag haben, dass Gott uns gebrauchen will. Und dass er uns tatsächlich ganz oft gebraucht, ohne dass wir es merken. Aber dass das Leben einen Sinn hat, dass es niemals sinnlos ist, sondern dass es gut ist, hier zu sein, am Leben zu sein und dass die Erde sich weiter dreht. Und wir brauchen auch einander, um die Hoffnung und die konkrete Erwartung der Ewigkeit nicht nur vor uns herzuschieben. Das steht uns als Christen, glaube ich, immer wieder so, ja, fällt uns leicht, dass wir sagen, irgendwann kommt der Herr wieder. Irgendwann mag das sein. Aber wir brauchen einander, um diese Hoffnung nicht immer weiter aufzuschieben, sondern dass wir auch hier eine konkrete Erwartung der Wiederkunft wachrufen und zu adressieren wissen. Dass wir dieser Ewigkeitshoffnung und Erwartung Raum geben, auch im Hier und Jetzt. Und dass das auch unsere Prioritäten für das Leben im Hier und Heute gut zurechtrücken und ordnen kann. Und das fällt schwer, wenn wir das alleine machen. Da gibt es manche, die eifern jetzt schon all dem nach und sagen, sie sind nur noch auf die Ewigkeit ausgerichtet. Und sie sehen gar nicht mehr, was sie für einen Auftrag im Hier und Heute haben. Es ist gut und wertvoll, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, in Hauskreisen, in Gruppen von Männern und Frauen, Jüngeren und Älteren, mit den Generationen zusammen. Gemeinsam im Hier und Jetzt miteinander mit Jesus unterwegs zu sein und uns zugleich auf ihn auszurichten als den Herrn, der wiederkommt. Und wenn wir das vor Augen haben, dann fasse ich abschließend zusammen, wie gelangen wir jetzt zu tiefer Freude durch das Evangelium? Ich glaube, wir kommen zu tiefer Freude, wenn wir wirklich das festmachen und sagen, ja, Jesus, du bist das übergeordnete Ziel in meinem Leben. Auf dich will ich mich ausrichten, denn du bist das Ziel, das größer ist als jede Situation, die uns im Leben begegnen wird. Und dann entsteht eine tiefe Überzeugung, eine tiefe Freude, wenn du mit Überzeugung sagen kannst, ich weiß, wohin es mit meinem Glauben geht. Dass ich in jeder Situation und unter allen Lebensumständen nach Wegen suchen kann, Christus als auferstandenen und wiederkommenden Herrn noch besser kennenzulernen. Und ich weiß zweitens, dass ich da nicht alleine unterwegs bin, sondern dass ich diesen Weg mit anderen teilen darf. Und ich wünsche uns allen dazu Gottes reichen Segen. Amen.